Hallo, meine lieben Enliven People, willkommen. Da euch ja die erste Folge so gut gefallen hat, nämlich euch einen Grund zu liefern, warum ihr eigentlich mal Resident Evil vergessen solltet, weil, oh, Resident Evil, ich kann's bald nicht mehr hören, es gibt auch weitaus mehr Horrorspiele als dieses Spiel. Und euch Obscure so gut gefallen hat, habe ich euch ja gesagt, das Ding hat ja nicht nur einen fantastischen ersten Teil, das Ding hat ja sogar einen interessanten zweiten Teil, den es auch auf Steam gibt, den ihr auch zusammenspielen könnt und den wir auch bei Devils and Demons besprochen haben. Mit der lieben Theresa. Diese Folge präsentiere ich euch nun und gerne natürlich auch hier wieder der Erinnerung, wenn ihr sagt, boah, Michael, mir reicht das alles noch nicht so dein normaler Content. Ich will auch den Bonus-Content haben. Ich will ihn, gib ihn mir endlich. Dann möchte ich euch nicht länger davon abhalten. Klickt jetzt in die Videobeschreibung, schaut auf Steady vorbei und schaut euch an, was für Reportagen, Deep Dives, Expertengespräche, was ich da alles habe hinter der Paywall. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, springt mit mir in diesen Albtraum, springt mit mir in Obscure 2, das so weird ist, aber trotzdem auch so gut ist. Danke euch.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode Alt-F4, der Horror-Games-Podcast hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und heute habe ich wieder am Start Michael Sonntag. Hallo.
Hallo, nett, dass ich da sein darf.
Ja, wir kennen uns ja schon aus der Folge 17 hier bei Alt-F4. Da haben wir über Obscure geredet und heute sprechen wir über den Nachfolger davon. Das finde ich schön, dass es geklappt hat. Dann ist es... Ja, es war nur eine Mini-Reihe, aber hier die erste komplette Reihe, die wir hier besprochen haben. Das finde ich schön. Wir kennen uns ja schon, deswegen halte ich das kurz, die Vorstellung von dir. Es hat sich aber ja ein bisschen was bei dir geändert, wo man dich finden kann, was du so machst. Vielleicht kannst du da kurz korrigieren, was sich beim letzten Mal, seit dem letzten Mal getan hat bei dir.
Ich heiße immer noch Michael, ich bin immer noch Gaming-Journalist, nur rein podcast-testig hat es sich ein bisschen was geändert. Ich bin nicht mehr unter dem Namen Coffee Cake in Games zu finden. Das hat sich mittlerweile wie ein Evoli quasi weiterentwickelt und heißt jetzt Enliven. Und sonst ist es immer noch derselbe coole Kram, den ich mache, nur unter anderem Namen.
Genau. Zuletzt jetzt eine schöne, große Analyse zu Silent Hill 2 rausgekommen. Mhm. Da gerne reinschauen. Ich verlinke auf jeden Fall den Account in den Shownotes. Ansonsten hört gerne auch noch mal in die Folge 17 rein. Ich denke, wir werden uns auf einige Sachen beziehen, die wir da auch schon besprochen haben, weil es sich halt auch einfach anbietet, den zweiten Teil mit dem ersten Teil zu vergleichen. Also wer jetzt vom ersten Teil überhaupt gar keinen Peil hat, da einfach noch mal reinhören. Du hast erzählt in der Folge zu Obscure 1, dass du dieses Spiel fast 20 Mal gespielt hast. Trifft es jetzt auf den zweiten Teil auch zu?
Ja, da ich tatsächlich, seitdem ich beide Spiele kenne, sie tatsächlich jährlich beide dann immer wieder gespielt habe. Deswegen, ja, ungefähr müsste das so sein. Und ich habe tatsächlich auch mit meinem Bruder die Challenge gehabt, dass wir sie beide hintereinander auf dem großen Fernseher im Wohnzimmer gespielt haben. Deswegen, ja, 20 stimmt.
Oh, krass. Okay. Ja. Ich hatte ja mit dem ersten Teil ziemlich viel Spaß. Ich würde sagen, erstaunlich viel Spaß, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil der ja irgendwie so, ja, luftig, leicht und locker war, trotzdem eine coole Atmosphäre und einen fantastischen Soundtrack hatte. Also alles Dinge, die ich im Grunde genommen liebe. Hatte dann auch Bock auf den zweiten Teil. Und der ist irgendwie ähnlich und gleichzeitig doch auch anders. Also ich finde, vor allem so von der Stimmung her, finde ich, und so vom, ja, einfach so vom ganzen Vibe her, unterscheidet der sich schon vom ersten. Wie siehst du das?
Das kann man ganz gut miteinander vergleichen. Nehmen wir zum beispielsweise Dead Space 1 und Dead Space 2. Dead Space 1 ist eher so spooky, unheimlich. Dead Space 2 ist dann schon deutlich mehr Action. Bei Obscure und Obscure 1, Obscure war auch eher spooky, ne, so ein bisschen Gruselgeschichte, und Obscure 2 geht jetzt auch mehr so in eine Action-Richtung, und das merkt man vielleicht auch bei den Inspirationen. Bei Obscure war es halt The Faculty, und bei Obscure 2 merkt man deutlich, dass das Texas Chainsaw Massacre ist. Die haben beide einen unterschiedlichen Drift, was sich letztendlich auch auf den Soundtrack ausgewirkt hat. Es ist immer noch ein lateinischer Kinderchor, und es gibt nichts Unheimlicheres als einen lateinischen Kinderchor. Aber auch die Stücke sind jetzt mehr so in Richtung Rock, Metal. Der Teil ist so ein bisschen pubertärer. Das ist irgendwie so eine dunkle Phase. Das könnte auch ein Halloween-Special sein, auf jeden Fall. Der Teil ist ein Teil für sich, würde ich sagen, ja.
Ja. Das Spiel ist 2007 erschienen für die PS2, also relativ spätes PS2-Spiel für Windows und für die Wii. Und dann gab es 2009 noch einen Port für die PSP. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob du die Version für die Wii hast, dass es da noch ein Sondermenü gibt mit kleinen Filmen und freischaltbaren Artworks und dem kompletten Soundtrack. Besitzt du das zufällig als Obscure-Ultra-Fan?
Nein, aber ich bin immer noch stolz. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben 3 bis 4 Ebay-Käufe getätigt, und 2 davon waren tatsächlich Obscure und Obscure 2. Deswegen, das habe ich immer, wenn ich dieses PS2-Spiel in der Hand habe, weiß ich noch, ich habe dich damals für, ich glaube, 18 oder 20 Euro ergaunert, wollte ich gerade sagen, aber ich will das gar nicht sagen. Also ich habe es bekommen, genau, ich habe es mir gewonnen.
Ja. Für alle, die das nicht auf der PS2 spielen können, wollen, was auch immer, ist auch hier wie beim ersten Teil ganz fantastisch, dass man das auf Steam spielen kann. Ja, alte Spiele, die man auch jetzt noch spielen kann. Wunderbar, lieben wir. Gibt's viel zu selten, aber auch hier ist es der Fall. Bedeutet, was kostet das? 8 Euro, 10 Euro? Also ist auch echt erschwinglich. Kann man beide Teile easy kaufen. Und auch, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das geht auch hier wieder, zusammenspielen. Und das finde ich auch cool, dass es hier die Möglichkeit wieder gibt. Und auch halt, dass man das auch nicht, sag ich mal, Couch-Koop, sondern auch remote zusammenspielen kann.
Das war damals auch so ein bisschen deren Alleinstellungsmerkmal. Es gibt halt wirklich sehr, sehr wenig Horrorspiele, die man zu zweit spielen kann, vor allem zur damaligen Zeit. Und das war immer super cool, das im Couch-Koop zu spielen. Umso cooler, dass selbst wenn man nicht auf der Couch sitzt, dass man es dann über Steam quasi digital machen kann. Und dass es auch kein Crap ist, also dass das technisch auch wirklich einwandfrei funktioniert.
Ja, voll. Das Spiel ist von Hydra Vision Entertainment bzw. Mighty Rocket Studios. Die haben sich zwischendrin umbenannt. Wir haben da schon so ein bisschen drüber gesprochen in der ersten Folge. Die haben jetzt nicht so richtig Großes ansonsten gemacht. Im Horrorbereich noch Alone in the Dark aus dem Jahr 2008. Und so einen halb inoffiziellen dritten Teil zu Obscure. Aber da hast du in der ersten Folge schon kurz vorberichtet, dass wir eigentlich nicht darüber reden müssen. Deswegen würde ich sagen, reden wir auch nicht darüber. Und verlieren damit keine Zeit.
Ich will nur trotzdem ergänzen, ich werde nicht über dieses Spiel sprechen, das nicht existiert, aber was ich tatsächlich heute rausgefunden habe, was ich spannend fand, sie hatten ja die Finanzen für Obscure 3 nicht und wollten gerade mit diesem komischen Spin-off die Finanzen zusammenbringen. Das war jetzt kein wirklich gewinnbringendes Pferd, deswegen hat es auch Obscure 3 nicht gegeben. Aber das hätte ich denen von vornherein gesagt, dass die davon die Zukunft der Reihe nicht abhängig machen sollten. Aber ja, rest in peace, Mighty Rocket Studios.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Es gibt keine deutsche Synchro wie im ersten Teil, es gibt aber deutsche Untertitel. Also für die, die jetzt nicht so gut Englisch können, können es trotzdem auch easy spielen. Obwohl ich es fast ein bisschen schade finde, weil ich die deutsche Synchro im ersten Teil schon sehr amüsant fand, tatsächlich. Und also ja, schon auch irgendwie so ein bisschen crap und ein bisschen schlecht, aber schon auch passend amüsant. Und das habe ich nicht oft, dass ich mich über deutsche Synchros freue.
Da hat der erste noch so, ne, der hat so viel Charme, das geht im zweiten so ein bisschen verloren. Man muss das Dreckige am zweiten irgendwie lieben. Und die haben auch noch immer richtig coole, knackige Zitate, halt eben nur in Englisch. Mhm. Aber wir halten fest, über Josh aus dem ersten Teil geht sowieso nichts. Das ist der beste Charakter. Ich find's schade, dass er einen wirklich sehr, sehr kurzen Gastauftritt nur in Obscure 2 hat. Und tatsächlich für die meisten, die nicht mal aufmerksam sind, die erfahren das noch nicht mal, dass er darin einen Gastauftritt hat. Was nicht heißen soll, dass ich den Cast von Obscure 2 krass kritisieren muss. Die haben auch ihre Stärken, aber keiner kommt an Josh heran.
Ja, der war einfach schon ganz besonders cool und hatte halt, finde ich, auch mit diesem Feature, dass er einem sagen konnte, ob man noch was in diesem Raum finden kann. Das fand ich auch einfach unfassbar praktisch, muss ich ehrlich sagen. Also der war cool und effizient. Und was will ich mehr von einem Videospielcharakter? Der hat eigentlich beide Boxen getickt. Noch abschließend, das Spiel hat eine 16er Freigabe, finde ich es auch relativ angemessen. Und der Metacritic-Score schwankt ziemlich stark zwischen den einzelnen Plattformen. Die Variante auf der Wii scheint die schlechteste zu sein und die für die PSP die beste. Roundabout kommen wir da so bei 60 auf 100, ist noch mal ein bisschen schlechter als der erste Teil. Aber ich habe das Gefühl, also es ist jetzt eher so eine gefühlte Wahrnehmung, dass ich 60 trotzdem ein bisschen gemein finde. Vor allem, wenn man
Metacritic darfst du gar nichts drauf geben. Das ist ja so
Sehr komisch auch immer aggregiert, die Werte. Magst du mal erklären, wie wir in das Spiel reinstarten, was unsere Ausgangslage ist?
Das ist ja wie bei zweiten Teilen so, dass du meistens noch die Leute mitnimmst, die den ersten nicht gespielt haben. Lustigerweise habe ich sogar mit dem zweiten angefangen. Das habe ich auf einer Geburtstagsfeier in der Nacht gesehen. Und das war tatsächlich auch die Nacht, in der ich Horrorspiele lieben lernte. Und wir steigen ein mit einer Sequenz, in der quasi Stan aus dem alten Cast erzählt, was ihm in seinem Leben so widerfahren ist und dass er seine Schulzeit im Gegensatz zu anderen noch viel weniger vermisst, weil er da halt gegen Pflanzenmutanten kämpfen musste und gegen wahnsinnige Direktoren. Mittlerweile ist er auf dem College und hofft einfach, damit abschließen zu können. Wobei so, glaube ich, mittlerweile viele Charaktere im College sind, Stan aber nicht, weil der eine kriminelle Zeit durchmacht und mit seinem Van durchs Spiel fährt. Und mehr erfährt man über Stan eigentlich auch nicht. Und wir werden quasi dann erstmal dann in den neuen Cast geworfen. Der stellt sich aus ganz vielen Charakteren zusammen wie Corey, Sven, May, Amy, June. Und die verbringen wie alle Studierende gerade ihre Zeit mit nichts tun und Fashion-Drogen nehmen, die Leute aus Blumen gewinnen, die am College wachsen. Und wie bei allen Horrorspielen und Horrorfilmen hinterfragen die das nicht besonders, was es mit diesen Blumen auf sich hat.
Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast. Ich glaube nicht. Das spielt jetzt 2 Jahre nach dem ersten Teil. Nur für die zeitliche Einordnung. Mhm. Und ja, davon ab, finde ich, kriegt man ja auch sehr viele Infos darüber und Kommentare über die sexuellen Aktivitäten auf diesem Campus, die ja auch sehr, sind alle sehr aktiv, so scheint es zu sein. Und insgesamt auch viel so Macker-Gehabe, irgendwie ist alles auch so ein bisschen eklig und klebrig. Und ich muss sagen, es gibt mir irgendwie, also auch wenn American Pie ja der erste zumindest ja noch auf der Highschool ist, irgendwie gibt mir dieser Einstieg totale American Pie-Vibes.
Ja, das ist halt klassisches College-Dings. Aber das finde ich ein bisschen schade. Im ersten, das war irgendwie Horrorspiel in der Schule, das war irgendwie was Uniques. Jetzt ist es irgendwie am College. Jetzt sind wir wirklich so in diesem typischen amerikanischen Teenie-Horrorfilm angekommen. Und nachdem ich jetzt letztens kurzens das Until Dawn Remake gespielt habe, musste ich sagen, Obscure 2 ist streng genommen wie Until Dawn, wenn sie nicht in der Skihütte gewesen wären oder in der Winterhütte, sondern eben auf dem College und dann eben auf einem sehr, sehr merkwürdigen Roadtrip, der in diesem Spiel stattfindet. Ja. Aber ja, mit allem Klischees, die wir brauchen und Energy Drinks sind wiederum Energiereserven, genau, das ist treu geblieben.
Ja, wir wollen dann auf so eine Verbindungsparty gehen und auf der Party angekommen sind aber dann alle tot und zerrissen, könnte man sagen, irgendwas stimmt mit dieser Droge nicht. Aber wir können uns schon denken, was es ist. Vielleicht noch mal kurz zurück zu den Charakteren, dass wir die einmal kurz vorstellen. Ich finde, die haben alle wieder so 2 Persönlichkeitseigenschaften. Tiefer wird's nicht, aber ich finde, das reicht auch. Wir haben hier einmal Corey, der sieht ein bisschen aus wie Derek Whipley von Sum 41. Aber irgendwie nicht von den Augen her, nur vom restlichen Gesicht. Das finde ich ganz eigenartig. Irgendwie erkennt man ihn, aber irgendwie sieht er auch, würde ich sagen, falsch aus, aber schon irgendwie. und seine Persönlichkeit sind Muscle-Ups und Autos. Kann ich verstehen, wenn ich ein Muscle-Up könnte, würde ich das, glaube ich, auch ständig machen. Das ist so der Parcours-Typ. Dann hat er eine Freundin, die heißt May. Ja, die ist Hackerin. That's it an Persönlichkeit. Dann hat die eine Schwester, die heißt June. Die ist Gamerin. Die spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Dann haben wir noch Sven, den finde ich irgendwie funny. Seine Persönlichkeit ist es, dass er Norweger ist, aber er ist auch in Amerika geboren, also auch nicht so richtig. Aber ja, der erzählt eigentlich ständig, oder nicht ständig, aber sehr viel von seinem Vorfahren in Norwegen und Wikinger-Dasein und keine Ahnung was. Und er ist sehr stark verliebt in Amy. Und Amy hat auch einen Crush auf Sven und sie ist so die Smarte. Aber Kenny hat auch einen Crush auf Amy. Und Kenny kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Das ist der Pumperboy, der ist auch immer noch der sportliche Typ. Der hat vielleicht auch eine Art PTBS von den Erlebnissen, wird uns zumindest suggeriert. Und dann noch aus dem ersten Teil ist noch Shannon dabei. Die ist nun Goth. Spannend, finde ich. Und die kann einem immer sagen, was zu tun ist. Nee, das kann sie nicht mehr sagen, genau. Beim ersten
Nein,
Teil,
sie hat ihre Fähigkeit jetzt entwickelt, aber das ist jetzt gar richtig merkwürdig geworden. Aber ich finde, sie hat mit Abstand eine der coolsten Fähigkeiten, ja.
Ja, sie kann die Türen öffnen, die von den Pflanzen halt verschlossen sind, ne? Und dann halt noch Stan. Und wir kriegen noch so einen zwielichtigen Biologieprofessor dazu, Richard James, der von Anfang an zwielichtig war. Keine Ahnung, wie irgendjemand dem vertrauen konnte. Aber das ist erstmal die Ausgangslage. Jetzt haben wir ja unseren lieben Josh nicht mehr. Wer war denn hier jetzt in dem Cast dein Liebling?
Corey tatsächlich, der nicht nur zufällig wie Derek Ripley aussieht, sondern tatsächlich absichtlich. Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Hommage an ihn oder so ein Handshake, weil eben er ist ja der Bandleader von Sum 41 und die haben ja Still Waiting für den ersten Teil als Musik gedroppt in dieser ganz ikonischen Eingangsszene. Wir haben hier gerade keine ikonische Eingangsszene. Corey finde ich sehr, sehr, sehr stark. Der bekommt auch sehr viel Screentime. Der ist immer aggressiv vorne mit dabei. Ich finde das mit dem Parkouren, finde ich, witzig. Ich finde aber auch, das, was ich in diesem Spiel schön finde, was ein großer Unterschied zum ersten ist. Im ersten konnte man selber zusammenstellen, was ist jetzt mal genau mein Duo. Es konnten alle sterben. Mhm. Hierbei sind alle Duos gefestigt. Es wird also vom Spiel determiniert ausgewählt, was jetzt das Duo ist. Was ich aber auch immer spannend fand, die Interaktionen unter den Personen miteinander, das hat im ersten komplett gefehlt. Die haben sich nicht wirklich viel miteinander unterhalten. Und hier hast du halt wirklich in jedem Duo noch mal eine neue Beziehung. Und ich glaube, also du hast mich gefragt, wer mein Lieblingscharakter ist, wäre Corey. Wenn ich jetzt beim Duo, was mein Lieblingsduo ist, würde ich sagen Corey und Sven. Das ist sehr, sehr lustig. Die können sehr gut miteinander. Und Stan und Corey, weißt du, ein Charakter aus dem ersten, ein Charakter aus dem zweiten. Das ist einfach eine super starke Kombi. Kenny geht ja sehr, sehr stark unter, was natürlich Gründe hat. Es ist Corey.
Okay. Ja, dass man nicht mehr sich komplett aussuchen kann, mit wem man unterwegs ist, fand ich auch ein bisschen schade. Vor allem, wenn man dann irgendwie eine Person geheilt hat. Und dann kommt die aber irgendwie die nächsten 2 Stunden gefühlt nicht mehr zum Einsatz. Und dann kommt man sich ein bisschen verarscht vor, dass man da die Ressourcen reingepumpt hat, die vielleicht eh etwas rar waren. Aber ja, natürlich so auf der Story-Ebene gehen die Beziehungen halt schon unter, wenn nicht gescriptet ist, wer wann miteinander Zeit verbringt und entsprechend sich unterhalten kann. Vor allem jetzt nicht in einem Spiel wie Obscure. Das ist jetzt ja kein AAA-Spiel mit keine Ahnung wie viel Millionen Euro Budget, dass da ruhig verschiedene Wege einschlagen kann und da die Unterhaltung anpassen kann, je nachdem, mit wem man unterwegs ist. So hochwertig war das ja im ersten Teil nicht. Ich muss sagen, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich habe irgendwie ein Faible für Amy, muss ich sagen.
Auch ganz toll, ja.
Weil sie ja irgendwie so die neue Shannon ist und ich mochte Shannon im ersten Teil auch sehr gern. Ich war immer mit Shannon und Josh unterwegs und Corey, den mochte ich am Anfang irgendwie nicht so. Ich glaube, mich hat es einfach genervt, dass er ständig von seinem Auto geredet hat. Genau, ich glaube, es hat mich einfach genervt, aber als ich dann mich damit abgefunden habe, mochte ich den, glaube ich, auch so als zweitmeisten. Ja. Und beste Kombo finde ich schwer zu sagen, dadurch, dass man ja gar nicht so richtig selbst eine Strategie entwickeln kann, mit welche Kombo passt auch so zum eigenen Spielstil vielleicht.
Ich meine nur beziehungstechnisch, ne, weil genau diese Entscheidung nimmt man dir halt ab. Ne? Mhm. Aber rein so von der charakterlichen Dynamik finde ich Corey und Stan sehr, sehr stark.
Mhm. Ja, das fällt mir gerade schwer einzuschätzen, wen ich da am besten finde. Wir haben halt hier wirklich viele Love-Interest-Sachen. Da ist eigentlich niemand, der dann nicht mit irgendjemandem am Anbandeln ist. Das ist halt irgendwie auch so typisch, Teenie-Komödie, weiß ich nicht, wo irgendwie jeder mit irgendjemandem anbandeln muss. Es gibt bei diesem Spiel dieses Mal keine Schwierigkeitseinstellung. Das bringt mich immer erstmal ins Schwitzen, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja nicht die begabteste Spielerin bin. Ich bin eine leidenschaftliche Spielerin, aber nicht begabt. Aber ich muss sagen, das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also ich habe bemerkt, die Ressourcen sind ein bisschen knapper, aber ich hatte trotzdem an keinem Punkt im Spiel Schwierigkeiten durchzukommen. Deswegen jetzt die Frage an dich, hättest du dir gewünscht, dass man es auch noch schwerer hätte stellen können?
Der Teil krankt ja allgemein daran, dass er keinen großen Wiederspielwert hat. Deswegen, ich fand aber auch schon beim ersten, das ist eine interessante Frage. Punkt 1, der erste war tatsächlich mit einer, ich sag jetzt, einer semi-offenen Welt. Man konnte zu allen Räumen gehen. Natürlich gab es eine vorgefertigte Reihenfolge. Teil 2 ist schon deutlich linearer. Damit fällt dieses Survival-artige halt weg. Also die Kämpfe sind halt immer die gleichen, egal wie oft man es spielt. Es nochmal auf schwerer zu spielen, obwohl eigentlich die Haupterfahrung in Obscure 2 auch wieder die Story ist, wüsste ich nicht, was das bringen sollte. Man hätte vielleicht noch sowas zum Freischalten. Es gab ja auch sehr viel Cut-Content tatsächlich. Ich finde, es fügt dem Ganzen nichts hinzu. Das Einzige, was man ja machen kann, ist, dass man sehr, sehr aufmerksam ist, um Schlüssel zusammen, um zusätzliche Gegenstände zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den Leuten, die ja halt durchrushen, und den Leuten, die wirklich genau aufpassen. Es hätte für mich, glaube ich, hier gerade keine höhere Schwierigkeit gebraucht. Aber ich hätte mich sehr natürlich über New Game Plus Content gefreut.
Ja, also ich brauche das ja sowieso nicht. Von daher muss ich die Frage für mich selbst auch gar nicht beantworten. Bei den Schlüsseln muss ich tatsächlich sagen, ja, man kann dran vorbeilaufen, aber ich fand sie doch auch sehr offensichtlich platziert die meiste Zeit. Also ich habe auch tatsächlich alle gefunden. Ja, ich habe auch relativ gründlich gespielt, aber normalerweise schaffe ich es trotzdem eigentlich nicht, alle Collectibles von alleine zu finden, auch wenn ich gründlich spiele. Von daher fand ich das tatsächlich auch gar nicht so die krasse Challenge, muss ich sagen.
Nö, früher hatte ich echt Schwierigkeiten damit, heutzutage auch nicht mehr. Wie gesagt, der Teil hat nicht wirklich viel Graduierung, ne, von leicht zu schwer. Das ist halt einfach so das Spiel, und ich glaube, die Erfahrung ist halt sehr cool, auch das mit unterschiedlichen Leuten zu spielen. Auf dem Geburtstag beispielsweise, auf dem ich das erste Mal dieses Spiel gesehen habe, war es halt faszinierend, weil die Leute, die vorne an der Konsole saßen, haben sich immer durchgewechselt und die haben auch komplett unterschiedlich gespielt. Und mit meinem Bruder war ich dann so ein eingeschworenes Team, da bin ich auch durchmarschiert. Ich glaube, nee, bei dem Teil fehlt dieser Part halt auch. Ich füge hinzu, es hat sich ja sehr viel getan, zum Beispiel auch aus dem ersten, als man noch Waffen mit Taschenlampen kombinieren konnte. Das fällt jetzt hier auch komplett weg. Das ist alles so ein bisschen sehr vereinfacht worden. Ich glaube, es ist der Action auf jeden Fall geschuldet und vor allem der Inszenierung. Ergänze nur noch einen Punkt, was ich hierbei wichtig finde. Inszenierung ist ein großes Stichwort. Darunter hat der erste vor allem gelitten, hatte keine wirkliche Inszenierung. Und beim ersten finde ich es cool, man hat ja quasi diesen Roadtrip, aber dieses Spiel startet ja, nachdem man am College war, auch mit einem Albtraum. Und ich finde den bis heute, das ist einer der gruseligsten, ja, und besten Szenen in diesem Spiel. Und das meine ich so, das sind so die großen Punkte von Obscure 2. Da ist nicht alles Gold dran, aber das hat definitiv viele Horrorstärken.
Ja, also diese Traumszene, von der du sprichst, da hatte ich auch wirklich Silent Hill-Vibes im positivsten Sinne, wie das da alles gestaltet ist. Aber ich muss auch sagen, es war schon die beste Szene im Spiel. Und das tut dann auch wiederum ein bisschen weh, das zu sagen. Da habe ich kurz gedacht, oh wow, hier kriegen wir ja mal noch mal was ganz anderes, ernstzunehmenden Horror. Ich war direkt richtig hooked, und es hat dann nach hinten raus aber ein bisschen nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, trotzdem muss ich zustimmen, der Teil hat auch definitiv seine Momente und auch Elemente, die einen halt überraschen. Weil ich finde, das ist definitiv was, womit ich nicht gerechnet habe, vor allem nicht am Anfang. Und am geilsten fand ich eigentlich, man kommt dann aus diesem Traum raus, hat halt viel Schaden genommen. Und dann geht Corey, man findet einen Energy Drink, der trinkt den und ist dann so, jetzt kann es wieder losgehen. Und dann kommt da so richtig upbeat, funky Musik und man kann weiter stiefeln. Das fand ich auch wieder einfach super lustig, muss ich ehrlich sagen.
Das war für mich so eine Josh-Szene, ne? Das war wieder so ein richtig dummer Spruch und dann war plötzlich dann in diese richtig fröhliche Musik. Ach, aber seitdem ich das Spiel gespielt habe, mache ich das jetzt auch jedes Mal so. Wenn ich einen Albtraum hatte, dann trinke ich natürlich aus meinem Energy-Drink, den ich neben meinem Bett stehen habe und dann kann ich auch einfach weiterschlafen oder weitermachen, ne?
Ja, jetzt kann es weitergehen. So schnell kann man sich erholen. Ja, fand ich irgendwie eine ganz charmante Art und Weise auch zu erklären, ah, okay, hier und jetzt geht's dir wieder gut. So funktioniert übrigens das Heilsystem, ne? Finde ich, passt in dieses Spiel rein. In anderen Spielen wäre es maximal unpassend gewesen, aber hier passt es gut rein. Du hast ja berichtet, dass du es primär mit deinem Bruder gespielt hast. Ich weiß nicht, wann du es zuletzt alleine gespielt hast mit Hilfe der NPCs.
Das ist wie im ersten. Die NPCs machen ihren Job. Im ersten konnten sie Munition verlieren. Im zweiten können sie nicht wirklich viel falsch machen. Du musst nur gucken, dass sie nicht eingekesselt werden. Ich empfehle euch, das mit einer Person zu spielen. Das ist mit Remote ja natürlich auch möglich. Ihr erlebt dann auch einfach mehr. Und das ist auch dieses gemeinsame Rätseln und das gemeinsame Absprechen. Das ist halt cool. Es ist nicht mehr so schwer wie im ersten. Der NPC, er tut, was er kann. Er tut, was er kann, ja.
Also ich muss sagen, ich habe das jetzt ja nur damit gespielt und das hat mir im ersten Teil, glaube ich, auch besser gefallen. Zum einen muss ich wirklich sagen, Ressourcen sparen ist was anderes. Also das funktioniert mit denen sicherlich nicht. Das hat im ersten Teil ein bisschen besser funktioniert. Aber da, die ballern wirklich alles raus, was man so hat. Auch wenn man sich das vielleicht bewusst aufgehoben hat. Wenn die eine Waffe
sind halt
ist,
Amerikaner. Sind
gut,
halt
dann
Amerikaner,
nehmen sie halt
ne?
die nächste, wo ich mir denke, bitte nicht, ich habe das extra aufgehoben für wichtige Momente. Bitte setz es jetzt nicht gegen einen random Gegner ein. Da war ich dann ganz froh drum, dass das Spiel auch wirklich auch in diesem in dem einzigen Schwierigkeitsgrad, den es halt hat, auch fair viel Munition verteilt, weil ich habe nicht viel verbraucht, aber das kann ich nicht von allen Leuten in diesem Spiel behaupten. Und was mir auch aufgefallen ist, die stehen manchmal krass im Weg rum. Und es ist wirklich mehrfach so gewesen, dass ich einfach nicht weitergekommen bin, weil die im Weg rumstanden und sich auch nicht bewegt haben, dann kurz den Spieler wechseln musste, die Person weglaufen lassen musste und dann wieder zurückspringen musste, damit ich mit der Person, die ich eigentlich spielen wollte, weitergehen kann. Und das hatte ich erstaunlich oft und das fand ich dann doch nervig. Das ist irgendwie so eine Kleinigkeit gewesen, die das Spiel nicht ruiniert, aber wo ich mich dann doch jedes Mal so war, so und mich einfach geärgert habe, dass ich da jetzt diese Mini-Akt veranstalten muss, um vorbeizugehen, wo ich mir wirklich dachte, warum gehst du nicht einen Schritt zur Seite, wenn ich dich anrempel, verdammt.
Ja, dieses klassische Gabelstapler aus dem Weg schubsen, das funktioniert auch. Ja, ja, es sind so Sachen, die einem natürlich mit je mehr Spielerfahrung, mit je älter das Spiel wird, dann fällt es einem immer stärker auf, ja.
Es gibt auch Monster, die man halt stilllegen kann mit so einem Elektroschocker. Das ist eigentlich the way to go mit den NPCs, dass man denen den Elektroschocker gibt. Am besten nichts anderes, nur den Elektroschocker, dass die stunnen können, damit man selbst mit der, weiß ich, Baseballschläger draufhauen kann. Aber auch das funktioniert halt nicht immer so richtig gut. Ich würde sagen, trotzdem, es gibt schlimmere NPCs. Aber dadurch, dass man ja wirklich dann das ganze Spiel mit denen spielen muss, man ist nie alleine unterwegs, muss ich sagen, das hatte ich das Gefühl, dass es im ersten Teil ein bisschen besser lief. Aber ja, es bietet sich generell an und macht auch vermutlich am Ende des Tages mehr Spaß, wenn man es einfach mit einer Person spielt, die man kennt und die kompetent ist.
Ne, genau, ist auch mein Way to go, das würde ich auch so empfehlen. Natürlich ist es schön, dass man das Spiel auch Singleplayer erleben kann. Es ist noch mal was ganz anderes, wenn man es zusammenspielt. Und es ist was ganz anderes, wenn man es auf einer Geburtstagsfeier um 3 Uhr nachts spielt. Dann
ja,
ist
das
auch
kann
eine
ich mir
sehr
vorstellen.
Tolle Erfahrung. Vor allem ist, das Lustige ist, wir haben Iron Man geschaut, ich bin dabei eingeschlafen, als ich wieder wach geworden bin, waren also wirklich nur noch 2 Leute halt wach und die haben das im Dunkeln zusammengespielt. Und das war schon für mich jetzt so ein metatechnisch sehr krasser, atmosphärischer Einstieg in dieses Spiel. Mhm. Vor allem, wir mussten halt alle nach Hause irgendwann mal, ne, weil dann wurde es der Mutter von dem Herrn auch zu viel. Und das war bei einem Cliffhanger. Das war, ich musste wirklich 3 Wochen warten, bis ich wusste, wie es nach diesem Spiel, nach dieser einen Szene weitergeht. Also ja, ich habe eine sehr emotionale Beziehung zu Obscure 2.
Das ist gemein, das ist wirklich richtig gemein, wenn man das Spiel auch selbst zu Hause nicht weiterspielen kann und dann erstmal warten muss, bis man da wieder am Start ist.
Und Walkthroughs gab es damals auf YouTube noch nicht. Ja, das waren noch Zeiten.
Außerdem ist es ja auch was anderes, ob man das Spiel selber spielt oder ich finde auch, ob man daneben sitzt, wenn es jemand anders spielt oder ob man sich das irgendwie im Stream anguckt oder YouTube, whatever. Finde ich, macht atmosphärisch nochmal einen Unterschied.
Horrorspiele sollte man selbst spielen. Ich verstehe das voll und ganz, wenn das nicht jede Person machen möchte, aber ja.
Mhm. Wir haben hier keine fixen Kameraperspektiven im Vergleich zum ersten Teil, wo das noch so ist. Ich muss sagen, ich bin Fan von fixen Kameraperspektiven. Finde, das trägt in der Regel zur Stimmung und zum Horror bei. Ja, ist ein bisschen mühselig mit der Steuerung, aber wenn man sich dran gewöhnt, geht das schon. Und hier denke ich mir so, weiß ich auch nicht, ob das von Vorteil war, da einem die Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen besser umzugucken. Weil vor allem beim Kämpfen hatte ich das Gefühl, dass die Kamera sehr oft tut, was sie will. Es gibt zwar irgendwie Auto-Aim, aber manchmal hat man trotzdem wirklich gar nicht gesehen, wo man hinschlägt. Die Figuren und Monster glitschen zum Teil einfach weg. Und da muss ich tatsächlich sagen, die Steuerung funktioniert halt vor allem in den Kämpfen nicht so gut. Und ich glaube, da hätten sie sich dann einen größeren Gefallen getan, zu sagen, hier, wir lassen die fixen Kameraperspektiven. Und dafür läuft das halt auch. Weil das hat mich tatsächlich so ein, zwei Mal den Tod gekostet. Und ich bin nicht oft in diesem Spiel gestorben, weil ich einfach nicht wusste, wo ich hinschlage, ob ich überhaupt treffe oder nicht, weil man es einfach nicht gesehen hat.
Zumal ja auch das Trefferfeedback nicht besonders gut war. Gut, das ist der Technik von damals geschuldet. Ich finde, sie haben so einen Mittelweg genommen. Es gibt ja eine freie Kamera und dann gibt es trotzdem Szenen, in denen du wieder eine feste Kamera hast. Das ist einmal richtig gut genutzt worden, da gehst du so eine Treppe hoch und dann springt die Kamera immer mit einem Geräusch einfach immer weiter. Und sonst hast du leider in manchen Bildern, also je nachdem, wo du gerade stehst, steht die Kamera so blöd, dass du genau in dem Moment nicht angegriffen werden solltest und musst dann halt gucken, dass du in den Kämpfen genau dort kämpfst, wo du am besten einen Überblick hast. Da kannst du schön in der Ecke eingekesselt werden. Wir hatten das, mein Bruder und ich hatten das beide Spiele, wie gesagt, mal hintereinander durchgespielt. Wir sind beim ersten gar nicht gestorben und beim zweiten bin ich gestorben, weil ich ihn gerettet habe, was er mir bis heute hoch anrechnet. Aber ja, es ist aufgrund einer solchen Kamera-Geschichte passiert. Also die Kamera ist auf Seiten der Monster, sie ist nicht auf unserer Seite. Genau. Manchmal.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ja, man bemerkt, da hätte man, glaube ich, noch mal ein paar Wochen länger für gebraucht, damit das richtig läuft. Und dann bin ich tatsächlich ein Fan von weniger, aber dafür gut, das, was man hat.
Ich bin so froh, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Ne? Teil 3 existiert nicht. Und dann mussten sie irgendeinen komischen Spin-off damit machen, wo man merkt, okay, ihr habt nicht verstanden. Also, wer auch immer euch das beauftragt hat damit, der hat nicht verstanden, was euch aus eurer Arbeit auszeichnet. Deswegen, das Spiel fühlt sich für mich mehr, weil es auch The Aftermath heißt. Ne? Es heißt, es gibt ja zwei Titel, Obscure 2 oder Obscure The Aftermath. Es fühlt sich für mich wie ein sehr langer Epilog des ersten an. Also ähnlich meinetwegen wie bei Twin Peaks Staffel 2 und Staffel 3, so und so viele Jahre später. Und ich bin einfach dankbar, dass diese Geschichte weitererzählt worden ist. Und man merkt auch, dass sie spielerisch komplett an ihre Budgetgrenzen oder an ihre Technikgrenzen gekommen sind. Ja. Deswegen, ich verstehe gesamt deine Kritik. Ich muss sagen, was ich an Obscure 2 unglaublich schätze, unabhängig von allen Sachen, die man wirklich zu Recht daran kritisieren kann, ist diese wirklich unglaublich tolle Atmosphäre, die zum Teil an der Story liegt, am Setting und natürlich zum Teil ganz am Soundtrack. Und das sind Sachen, die können selbst moderne Resident Evil nicht. So eine wirklich sehr unheimliche Horroratmosphäre. Und dafür verneige ich mich vor Obscure 2. Es ist vollkommen gerechtfertigt, es wegen solcher Sachen zu kritisieren.
Ja. Also ich muss sagen, ich finde die Atmosphäre halt deutlich schwächer als im ersten Teil.
Ja, ich glaube, da gehe ich so auch mit.
Der Tatsache geschuldet, dass wir hier auch nicht dieses eine Setting haben. Wir waren ja im ersten Teil in der Schule und wir waren ausschließlich in der Schule, waren da auf verschiedenen Ebenen unterwegs, haben uns immer weiter reingegraben in die Schule. Und hier sind wir an so unterschiedlichen Settings und die sind mal mehr, mal weniger stark. Und ich finde sie mal mehr, mal weniger gruselig und auch zuträglich für die Story. Und da ist auch viel dabei, was, finde ich, untergeht, muss ich tatsächlich sagen. Und ich, wir haben ja, dann springe ich mal irgendwie so Richtung Monster, wir haben das ja auch im ersten Teil eher so zombieartig, dass wir da reguläre Gegner haben, die mal Menschen waren, die uns angreifen. Und das ist hier ja auch schon komplett anders. Da haben wir ja eher so tierartige Wesen, also irgendwelche Spinnen, Flatterviecher, so in die Richtung. Hat zum Teil auch, finde ich, ein bisschen Silent Hill Monster-Vibes, aber eher in bisschen Billo, sag ich jetzt mal, bisschen böse. Und ich glaube, das ist für mich einfach nicht so gut aufgegangen. Mir hat, glaube ich, da tatsächlich dieses klassische Monster-Setting mit den zombieartigen Wesen besser gefallen, weil ich mich auch zwischendrin gefragt habe, warum kriege ich jetzt hier so mutierte Flatterviecher? Kann mir das irgendjemand erklären? Das ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Das muss es vielleicht auch nicht zwingend, aber trotzdem ist was an dem Spiel, dass ich es mich gefragt habe. Es gibt auch Spiele, die ziehen mich so rein, dass ich sowas nicht hinterfrage. Aber da scheinen sie sich ja bewusst dafür entschieden zu haben, da nicht zum Beispiel im Studentenwohnheim die ganzen Menschen wieder auferstehen zu lassen, sondern da irgendwelche eigenartigen Viecher reinzusetzen. Und ich, das ist tatsächlich auch was, womit ich nicht so richtig happy bin mit dieser Änderung.
Das ist halt diese klassische Wahl zwischen Horror und Videospiel. Da gab es auch die Kritik bei Silent Hill 2, warum eigentlich der Abstract Daddy, der ja eigentlich ein Endgegner-Monster ist, warum der plötzlich im Hotel auftaucht, obwohl es ihn eigentlich nur einmal geben sollte. Und dann hieß es halt vom Entwickler oder vom Studio, vom Designer, es ist ein Videospiel, wir brauchen halt zusätzliche Gegner, zusätzliche Monster. Klammer auf, was ich ganz gut finde, dass sie es beim Silent Hill 2 Remake klüger gelöst haben, weil sie den Cast einfach erweitert haben. Bei Obscure, man möchte sich irgendwie nicht wirklich ab dem zweiten Teil noch mal mit der Lore beschäftigen, weil woher kommen diese Flugviecher? Warum ist es scheinbar so, dass wenn man diese Blumen oder beziehungsweise diese Samen einatmet, wir sprechen später darüber, woher die herkommen, dass dann irgendeine Art von Mutation stattfindet und die wird dann quasi ausgewürfelt. Und das hat natürlich gameplay-technisch den Vorteil, dass man halt unterschiedliche Tiere bekämpfen muss. Ich finde es gegnerdesign-technisch, das war im ersten besser inszeniert. Hier werden wir halt immer wieder von dem Gleichen beworfen. Hier, dieser Teil profitiert deutlicher bei den Endkämpfen, auch wenn sich echt manche Endkämpfe wiederholen oder es fühlt sich so an, ein Endkampf wird erstmal pausiert und dann wird der weitergeführt. Die wiederum, muss ich sagen, sind aber wieder inszenierungstechnisch on top. Das ist sehr interessant, wenn man wieder die Schwächen den Stärken gegenübersetzt. Ich stimme dir zu, Monstertechnisch denke ich mir wirklich nicht so viel dabei. Also sie haben sehr viel Spotlight auf ihre Endgegner gesetzt und sehr wenig Spotlight eben auf die normalen Gegner. Es gibt auch irgendwie so ein Mutantenvieh, so ein richtig großes Vieh, das auch, man weiß auch nicht, wann das genau vorkommt, aber das ist meistens dazu da, dir den Weg zu blockieren oder halt Autos von Straßen zu werfen. Und gleichzeitig setze ich dem wieder gegenüber, es gibt ein optionales Nebenziel, dass man June oder beziehungsweise dass man einen Charakter tatsächlich retten kann oder auch nicht retten kann. Und das ist eine komplett optionale Szene, die man da freispielen kann. Und deswegen, ich finde immer, es sind so viele gute Ideen drin und dann gleichzeitig wieder, wo du merkst, ja, das war so ein bisschen, ne, da haben sie sich einen Ticken zu einfach gemacht und das finde ich spannend, das gegeneinander überzustellen.
Das mit June habe ich aber auch nicht so ganz verstanden, da kam ich mir beim Spielen ein bisschen verarscht vor. Da hat man tatsächlich eine Challenge auf Zeit und die läuft auch wirklich, da muss man sich ein bisschen ranhalten. Und dann kam ich halt da an und die hat auch erstmal noch gelebt, aber irgendwie war ich trotzdem zu spät. Aber ich habe sie nicht direkt tot vorgefunden, wo ich dachte, hä, aber jetzt habe ich es doch in time geschafft.
Ist sie durchs Fenster geworfen worden?
Ja.
Nur durftest du sie danach kurz spielen?
Nee. Die ist durchs Fenster geworfen worden und dann war Feierabend, da ging es weiter.
Nee, du musst sie in einer ganz bestimmten Zeit, musst du sie retten. Dann gibt es tatsächlich einen zusätzlichen Part, wo du sie sogar spielen kannst. Dann kriegst du damit nämlich eine zusätzliche Schlagwaffe. Spoiler, sie überlebt das trotzdem nicht, aber es ist halt etwas, das du dir erkämpfen kannst. Also ja. Und das finde ich auch spannend. Ich weiß nicht, ab wann hier der Spoiler-Part beginnt, aber
wir
dieses Spiel
haben immer
ist,
Spoiler-Part.
Das heißt, ich kann spoilern, wie ich will.
Ja.
Okay. Ich finde dieses Spiel, was man ihm auch zugute halten muss, dafür, dass es halt so klischeehaft ist, das kümmert sich einen Deut um seine, also es kümmert sich kein Deut um seine Charaktere. Hier sterben wirklich sehr, sehr viele und es gibt hier keinen, das weiß ich nicht, wo ich das gelesen habe, es gibt in diesem Spiel keine Plot-Armor. Also nur weil du angeblich ein wichtiger Charakter bist, heißt das nicht, dass du nicht sterben kannst. Und gerade diese Tode, das finde ich super überraschend, in welcher Reihenfolge hier wer stirbt und dass es wirklich ein krasses Massaker ist.
Ja. Da stimme ich dir zu. Also da ist wirklich niemand sicher vor irgendwas. Und das ist ja im ersten Teil anders, wo man ja ein Stück weit mitbestimmen kann, wer mal gut genug spielt, wer überlebt und wer nicht. Und hier, die Leute, die sterben, die sterben. Und da kann man nichts dran ändern. Und da war ich auch zum Teil überrascht, wie schnell das dann doch geht. Ja. Also, und auch, können wir jetzt vielleicht auch drauf zu sprechen kommen, Kenny, den kann man relativ wenig nur spielen, bis er dann halt tatsächlich so zum Hauptboss mutiert, der auch immer wiederkehrt. Ich glaube, 3 oder 4 Mal bekämpft man ihn.
3 Mal. Hm.
Ja. Und der ist dann ja im Grunde genommen auch schnell aus dem Spiel raus. Wo man sich auch denkt, ach ja, schön, Kenny, der war ja im ersten Teil schon wichtig, wird jetzt hier auch noch wichtig sein. Und dann sind die so nach 2 Stunden so, nö. Den kannst du nicht mehr spielen. Der wird jetzt dein neuer Endgegner. Viel Spaß damit. Also das ist ja schon auch mutig, da die Leute einfach so komplett random rauszuziehen und zu sagen, ja, sieh mal zu, wie du jetzt zurechtkommst. Die Person gibt's nicht mehr. Ist uns egal, ob du die mochtest oder nicht. Die ist jetzt tot. Und das finde ich aber auch konsequent, muss ich tatsächlich sagen.
Dieses Survival findet nicht mehr auf der Gameplay-Ebene statt, aber es findet definitiv in der Story statt. Ne? Das ist der Unterschied zu Teil 1. Da kannst du wirklich gut durchmarschieren, wenn du weißt, wie du es anstellen sollst. Teil 2 ist da unglaublich brutal. Und wie gesagt, wir können June zumindest ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Das ändert halt nichts. Und das ist wirklich eine Düsternis, mal so einen Teenie-Streifen auch mal komplett anders wahrzunehmen. Das ist für mich nicht diese Beobachterperspektive. Ja, das ist so ein bisschen trashig und ich amüsiere mich daran, dass ich selber nicht in diesem Film quasi vorkomme, sondern hier leide ich ja auch mit den Charakteren und identifiziere mich. Aber was ich auch tue, die Story hat am Ende halt die endgültige Wahrheit in der Hand und ich habe keinen Einfluss darauf. Und vor allem, wenn so nach dem Krankenhaus, muss ich sagen, selbst wenn du einen Endgegner, selbst wenn du gegen Kenny gewinnst, Kenny setzt zieht eine Spur aus Leichen hinter sich. Und vor allem, wenn May stirbt und dann auch wieder hier soundtracktechnisch Evergreen von Noel läuft, das finde ich ist eine sehr, sehr starke Szene, weil man auch nicht damit rechnet, dass man dann in so eine Melancholie reingezogen wird und man hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Und das wiederholt dieses Spiel immer. Irgendwie gefühlt, meine Belohnung ist, egal was ich tue, ich werde die Belohnung am Ende jedes Kapitel ist ein Tod eines Charakters. Ich komme zwar weiter, aber ich muss wieder eine Person dafür opfern. Und ich finde es, also deswegen kann ich auch die Wut der Charaktere, die überleben, die kann ich so unglaublich gut nachvollziehen. Deswegen, ich habe mich auf die Endgegner gefreut, weil ich ihnen endlich den Garaus machen wollte.
Mhm. Tatsächlich spannend. Ich habe da noch gar nicht so über diese Wut nachgedacht, die sie dann ja auch vor allem gegenüber unserem neuen Gegner Jedediah.
Den zweiten Antagonisten.
Hm. Genau, Jedediah haben, den sie ja wirklich gemein beschimpfen, finde ich. aber ja, also ich glaube, da habe ich irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt eigentlich, dass die natürlich einfach super pissig sind, weil er unter anderem für das ganze Schlamassel zuständig ist. Und gleichzeitig habe ich mit Jedediah auch Mitleid und denke mir so, bitte nicht ganz so gemein zu dem sein. Irgendwie ist er auch nur ein Produkt seiner Umwelt und kann und weiß es offensichtlich nicht besser.
Ne, die Klammer auf, das kann man sowieso kritisieren. Ne? Was verteufeln wir eigentlich in Horrorfilme? Was ist ja angeblich das Monströse, psychische Krankheiten, körperliche Beschwerden? Das ist ein Kind seiner Zeit. Definitiv.
Voll, zu 100%.
Ich finde auch, in modernen Horrorfilmen dürfen wir gerne auch andere Dinge nehmen. Das sehe ich heutzutage auch anders. Aber hier, Jedediah Friedman ist halt nach Leatherface aus Texas Chainsaw nachempfunden. Ich finde die Figur trotzdem noch so viel Eigenständiges. Und ich finde sie unglaublich unheimlich. Wenn ich die Highlights nennen darf, ist es definitiv der Albtraum, in dem er auch eine sehr große Rolle spielt. Plus die Reise eben durch sein Haus, in dem er lebt. Und das ist für mich auch ein sehr, 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 sehr unheimlicher Moment. Da stinken Wohnheim und Krankenhaus und Wasserwerk so ein bisschen gegen ab. Das ist für mich so der, das ist das große, große Highlight, in diesem Haus zu sein und so durch diese, seine Geschichte so ein bisschen nachzuerleben, ne? Also diesen Charakter kennenzulernen, bevor wir dann endlich auf ihn treffen.
Spannend. Ich habe das als Lowlight aufgeschrieben.
Du hast das Texas Chainsaw Massacre Haus als Lowlight aufgeschrieben?
Ja, weil okay, warum? Unpassend finde. Ich finde, es reißt einen komplett aus der Welt raus, in der wir uns eigentlich bewegen.
Aha.
Und also ich finde, glaube ich, wenn man das alleinstehend betrachtet, finde ich das auch atmosphärisch und cool und creepy auch einfach, was man da so alles findet. Und gleichzeitig finde ich, fügt es sich in dieses Spiel nicht gut ein, weil es so komplett unpassend einfach wirkt. Kann ich wirklich nicht anders sagen, dass wir dann auf einmal wirklich hier an so einem Texas Chainsaw Resident Evil 7 Haus unterwegs sind, nachdem wir halt auch hier wieder eine good old Kanalisation natürlich waren, Krankenhaus, Schule, also die Schule, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, und dann auf einmal in diesem kleinen privaten Farmhaus. Ich finde, es hat einfach da nicht gut reingepasst. Ich finde, das ist prinzipiell eine starke Sequenz, aber ich dachte mir so, okay, was geht denn jetzt ab? Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, das also, ist mein Problem, dass es nicht zusammenpasst, finde ich.
Aus heutiger Perspektive, ich finde diesen Roadtrip auch total faszinierend. Ursprünglich wollten die nur zu einer Verbindung fahren und dort Party machen. Ich finde es cool, wie dieser Partyplatz sich dann in so einen kompletten, so ein Amok-Gebiet verwandelt, ne, wo dann überall Blut ist. Das finde ich sehr dramatisch, sehr, sehr gut. Dann ist es so ein bisschen weird. Sie gehen zum Krankenhaus, dann fahren sie Auto, dann haben sie einen Unfall, dann sind sie in einem Wasserwerk und nach dem Wasserwerk kommen sie auf eine Insel. Da gibt es so eine kurze Paddelszene. Die hat mich auch sehr stark hier irgendwie an Silent Hill 2 erinnert.
Ja,
und dann sind sie plötzlich in einem Haus und dann sind sie in der Schule und dann sind sie nachher wieder in der Verbindung. Also man darf nicht großartig Fragen stellen, wie die hier gefahren sind. Der Plot war das Navi. Der Plot war definitiv das Navi. Man kann es so interpretieren, entweder befinden sie sich in einem Albtraum oder es ist so, dass Herbert, also die Pflanze, die wir im ersten Teil nicht getötet haben, anscheinend nicht endgültig, dass sie einen quasi nach Hause ruft, weil sie ja auch diese Pflanzen entsendet, um halt weiterhin sich auszubreiten und weiterhin zu mutieren. Also ich finde es ich bin auch permanent verwirrt, wo geht's hier eigentlich gerade hin? Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob das unlogisch ist, aber dass es uns nach Hause in Anführungszeichen führt, also auch zu der Heimat unseres Traumas. Das finde ich wiederum cool. Ja, ich verstehe das voll und ganz.
Ja, dass wir zurück zur Schule gehen, fand ich auch richtig cool. Und das war, glaube ich, auch so mein Highlight. Und auch, wie sie die Schule verändert haben. Klar, man kann nicht mehr überall rein. Muss auch nicht sein. Wir brauchen ja nicht das erste Spiel noch mal. Aber dass man da schon auch direkt am Anfang, ich glaube, im Lehrerzimmer oder irgendwie auf jeden Fall die Area ist. Und ich mir dachte, aha, hier kenne ich mich aus, das kenne ich, cool. Da habe ich mich halt richtig gefreut, dass ich das wiedererkannt habe. Und dass sie das auch originalgetreu gelassen haben, nur in etwas runtergekommen. Und das fand ich auch sehr stimmig und schön. Dass es da halt auch dann wieder nicht ganz zum Ende kommt, aber scheinbar zum Ende kommt.
Und das ist, das finde ich irgendwie, das ist so eine Meta-Horror, ne, weil vor allem, ich finde bei Horrorspielen immer faszinierend, so das Thema Vergangenheit, Plätze wiederentdecken, Orte wiederentdecken, wo wir schon mal gewesen sind, wo wir halt gekämpft haben, das hast du vor allem auch in Dead Space 2, wo wir wieder auf die Ishimura sind und tatsächlich ja diese Stimme unserer Verstorbenen im Kopf haben, die uns daran erinnert oder uns auch gewissermaßen quält, wir sind schon wieder hier, wir haben es nicht verhindern können. Das ist auch eine der stärksten Szenen in Dead Space 2. Hier finde ich, dieser Trip ergibt plötzlich Sinn. Und ich finde es faszinierend, dass dieser Albtraum, den Corey am Anfang hat, der ist deterministisch. Also quasi ist diese Pflanze nicht nur, sie mutiert nicht sogar, sondern sie sorgt bei Corey, obwohl er das gar nicht in dem Moment weiß, sie sorgt bei ihm für so eine Art Vorhersehung, dass er quasi alles sehen kann, was passieren kann. Und er kann es nicht ändern. Und das finde ich, dass wenn man diesen Determinismus mit aufnimmt, dieser Albtraum wird sich so und so erfüllen, es ist nichts zu ändern, dann verstehe ich auch so die Vorhersehung, dass sie diesen Weg fahren mussten. Das ist jetzt wieder alles nur meine Interpretation. Mhm. Es funktioniert tatsächlich mit dieser Interpretation. Es ist auf der anderen Seite kompletter Story-Mist. Das ist auch eine der Sachen, die an diesem Spiel krass kritisiert worden sind, weil sie wollten halt irgendwie unglaublich coole Settings mit drin haben. es macht trotzdem irgendwie Spaß, wenn man dann diese Schule wieder erreicht und sieht, wie sie zerfallen ist und tatsächlich zu sehen, dass Herbert Friedman oder Leonard Friedman in dem Fall, er befindet sich immer noch unter der Sporthalle, da, wo wir ihn auch ursprünglich besiegt haben.
Ja, ich geb dir da recht. Plot, ja. Ich habe halt so ein bisschen Probleme damit, weil ich denke, irgendwie ist er auch nicht so wichtig im ersten Teil. Ich hatte ja noch mal in die Folge reingehört, haben wir ja auch gesagt, okay, der Plot, der ist im Grunde genommen zweitrangig und richtig interessieren tut man sich eigentlich nicht dafür. Und hier habe ich das Gefühl, durch diese Figur von diesem Jedediah holen sie den Präsenter nach vorne und lassen ihn nicht nur in so ein paar Notizen und lauf hier mal durchs Spiel, aber frag dich eigentlich gar nicht, was hier los ist. Aber so holen sie ihn noch mal präsenter ins Spiel. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dass die den Plot vielleicht noch ein bisschen mehr unter den Teppich hätten kehren müssen. Ja, kann ich mir zumindest vorstellen. Es ist wirklich nicht die Stärke.
Sie haben es in beiden Spielen unterschiedlich gelöst. Im ersten hattest du nicht wirklich eine Handlung. Du hattest halt eine Gamey-Gamey. Du hattest so deinen Cast, den du halt reinschickst. Vielleicht sterben alle, vielleicht sterben nicht alle. Das liegt ja ganz von dir ab. Aber du hattest keine wirkliche Handlung. Du hattest halt nur diese Charaktere. Und das Einzige, den Handlungspunkt, darüber hatten wir uns ja auch unterhalten, es ist halt die Auflösung des Geheimnisses. Das ist es. Mehr gibt es nicht. Es gibt eine Szene im ersten, wo es noch Konfrontationen zwischen den Involvierten gibt. Und dann gibt es den Endkampf. Und je nachdem, wie man gespielt hat, ist es halt so. Im zweiten gibt es tatsächlich eine Handlung und dann merkt man, ne, so ein bisschen, das hatte ursprünglich nicht viel Handlung, jetzt hat es irgendwie eine Handlung. Ich finde trotzdem diese Szene, und es gibt ganz, ganz viele Dialoge, kannst du auch weg, die haben irgendwie nur einen Trash-Faktor. Sie haben nichts beizutragen, aber es gibt zum Beispiel so Szenen, ich spreche über zwei Szenen, es gibt die Szene, wo sie halt nach dem Krankenhaus mit dem Auto fahren, dann werden sie plötzlich, fliegen sie halt runter von der Straße durch ein Monster und Stan erwacht und meint, oh mein Gott, was für ein krasser Unfall, seid ihr alle noch am Leben? Und irgendwie sind alle ohnmächtig, nur der blöde Doktor ist noch wach und sagt, ja, sie sind alle bewusstlos, aber ansonsten geht's uns allen gut. Und dann merkt man, es nimmt sich nicht wirklich ultra ernst, obwohl es halt einfach so tut, als sei es total ernst. Und das beißt sich dann manchmal. Das sind so Szenen, da weiß man nicht, ob man lachen soll oder nicht. Versus die Szene, wo du Jedi folgen kannst, nachdem er halt Sven getötet hat. Und das meinte ich, das ist dieser Moment, wo ich wirklich unglaublich wütend bin. Das ist auch der Moment tatsächlich, das war der Cliffhanger, als ich dann von dieser Geburtstagsparty gehen musste.
Gemein.
Ich konnte Jedi nicht umbringen. Und dann bist du ja tatsächlich mit ihm bei der Wurzel. Und dann ist das erste Mal, dass Jedi überhaupt redet. Und er redet halt über seinen Vater. Er war jetzt krank, er wird jetzt schlafen. Und das ist dialogisch, muss ich sagen, ultra, ultra, ultra stark. Und dann, dann hast du quasi diese Rache, dass Corey dann man tötet ja zuerst Leonard Friedman und dann kommt es zum Endkampf gegen Jediah. Und dann gibt's meine Lieblingsdialogszene, wo Corey halt zu ihm sagt, ja, du kannst aus deinem Vater ja Brennholz machen und dann kannst du ihn anzünden und dann dabei zusehen, wie dein Vater abfackelt. Und das ist, man merkt, wie wirklich sauer
ist.
Corey ist. Oh, ja. Das ist sein Josh-Moment. Das ist sein absoluter Josh-Moment.
Ja. Ich muss tatsächlich sagen, also so unpassend ich Jedediah irgendwie finde, muss ich auch sagen, dass diese Szene mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich wirklich dachte, oh Gott, die arme Socke, wirklich. Der tat mir einfach richtig leid. Das hat so richtig Empathie in mir hochgebracht, weil sie dann ja auch so zu ihm sind, so mäßig, ja, ne, dein Vater ist eine scheiß Pflanze, was willst du eigentlich, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Und ich dachte mir so, oh Gott, der Arme, lasst ihn in Ruhe. Also mit dem haben sie es tatsächlich geschafft, seine Geschichte mir so zu präsentieren, dass ich mit ihm mitgelitten habe. So ein bisschen, ja, der Texas Chainsaw-Vergleich passt da einfach sehr gut, weil je nach Texas Chainsaw-Teil, schwankt ja so ein bisschen, empfinde ich Ähnliches für Leatherface, dass ich einfach im Grunde genommen Mitleid mit dem habe. Und das, finde ich, kommt hier halt auch auf. Und gleichzeitig fehlt mir dann irgendwie das, was ich da in dem Moment gespürt habe, an ganz vielen anderen Ecken für ganz viele andere Figuren in diesem Spiel. Also irgendwie, es ist einfach ein eigenartiger Mix, der, glaube ich, echt viele coole Ideen hat, aber wo am Ende des Tages die Stränge nicht gut zusammenlaufen.
Lag es vielleicht am Zeitdruck, lag es am Budget, man merkt so ein bisschen, dass die, ja, ne, also das, es hat irgendwie was gefehlt. Es ist nicht rund. Es ist halt irgendwie so eine Ruine, das ist die Ruine, deren Reihe, die auseinanderbricht. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass es zumindest das gibt. Ich bin dankbar bei Dead Space 3, dass es eine DLC gibt, der so zumindest diese Geschichte forterzählt, die wir bis heute nicht zu Ende erzählt bekommen haben. Sie haben Ideen für Dead Space 4 gehabt. Wir werden niemals wissen, ob die Menschheit gegen die Necromorphs gewonnen haben. Das ist für mich bis heute nicht verarbeitbar.
Es hält dich nachts wach.
Es hält mich wirklich nachts wach. Das war wirklich das war mal wirklich ein sehr cooler Gegner. Und das ist viel krasser als alles, was wir bei Alien gesehen haben. Sorry. Also Dead Space ist für mich die krassere Alien-Geschichte. Und das Gleiche ist bei auch Obscure 2 krankt, beziehungsweise Obscure 2 zeigt uns den Mittelfinger. Ja, wenn wir das Geld nicht kriegen, dann wisst ihr auch leider nicht, wie diese Geschichte endet. Und das ist für mich so ein böses Lächeln, so ein böses Lachen, ne? So nach Motto, ja, ne, ihr habt mir mein Herz gestohlen, aber ich werde nie wissen, wie Obscure endet. Die haben die richtigen Szenen, haben sie hinbekommen. Das Problem ist, ne, bei allen Charakteren, wie die verlieren, manchmal habe ich nicht so viel Zeit mit denen verbracht und deswegen sind die mir auch komplett egal. May stirbt, also je später ein Charakter stirbt, desto mehr habe ich mitgelitten. Alle Charaktere, die am Anfang sterben, die habe ich ja sowieso kaum gesehen, die sind mir halt komplett egal. Deswegen glaube ich, dramatisch wird's eh sowieso erst am Ende, ja, ne, Krankenhaus und so. Das sind alles im Nachhinein sehr eigentlich schwache Szenen.
Ja, voll. Also bei May und June war es bei mir tatsächlich ähnlich. Also bei May hatten wir ja noch zumindest ein bisschen Zeit mit ihr, aber als June dann gestorben ist, dachte ich mir schon noch so, naja, ist auch nicht so wichtig.
Es ist halt nur ein Horrorfilm, ne? Deswegen, die sind ja auch Schlachtlämmer, die sollen ja auch sterben. Aber ich finde es trotzdem, den Tod von Sven, zumal ja, der ja auch auf Amy aufgepasst hat, das finde ich irgendwie, ja, das hat mich wirklich mitgenommen, deswegen war ich so sauer auf Jedediah. Und auch, ich habe Mitleid mit Jedediah, ich habe gewissermaßen auch Mitleid mit Kenny, der halt nur noch von Wut zerfressen ist und du hast noch irgendwas Menschliches drunter. Und eigentlich bettelt er darum, dass wir ihn umbringen und dann erfülle ich ihm auch endlich seinen Gefallen. Aber es ist ja auch für mich faszinierend, das ist auch wieder so ein kleiner Trick, sobald du Jedediah getötet hast, endet das Spiel und du siehst den Abspann. Und plötzlich endet der Abspann und das Spiel geht einfach weiter.
Ja. Ja, also und dann gibt's noch mal finalen Kampf auf dem Sportplatz, wie es sich gehört.
Und auch wieder hier, ne, es endet, wie es angefangen hat. Das ist ein Modell, das ist ein Motto, das ziehen sie auch aus dem ersten. Der erste beginnt mit dem Sportplatz, also mit der Turnhalle, er endet mit der Sporthalle. Und auch hier quasi kriegt Kenny dann wiederum, ne, ist auch wieder so ein Revival auf den Endgegner aus dem ersten, dass natürlich der Endkampf auf einem Sportplatz stattfinden muss.
Ja.
Bei
Kenny, finde ich, haben sie auch aber so ein paar eigenartige Entscheidungen getroffen. Also zum Beispiel, dass er dann ja, man sieht es nicht, aber es wird ja, also suggeriert, ist jetzt schon untertrieben, aber dass er halt Amy vergewaltigt hat, um seine Saat weiterzugeben. Das ist so ein halbes Zitat. Und irgendwie, weiß ich nicht, dachte ich mir dann da auch, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zu viel für diese Art Spiel, was eigentlich locker, luftig, leicht sein sollte. Atmosphärisch ein bisschen gruselig. Aber dass dann da solche Geschütze aufgefahren werden, ich habe das irgendwie auch als unpassend wahrgenommen.
Interessant. Woher nimmst du das, dass das locker leicht sein sollte?
Also so habe ich irgendwie den ersten Teil für mich wahrgenommen, dass ich da so durchgelaufen bin, Spaß hatte und mir nicht so viele Gedanken gemacht habe. Mich trotzdem gegruselt habe, aber so eine Leichtigkeit. Jetzt nicht unbedingt auf Story-Ebene, vom Gefühl her. Und das hat mir hier halt gefehlt, weil dann eben so Geschichten wie mit Jedediah oder dass auf einmal Kenny dann Amy vergewaltigt da mit drin steckt, wo ich mir dachte, an welcher Stelle sind wir jetzt hier falsch abgebogen, dass das Teil der Story ist? Also fand ich irgendwie auch unpassend.
Ich finde, der Albtraum am Anfang gibt ja noch so ein Motto vor, der Albtraum ist unglaublich brutal. Vor allem irgendwie Amy als Narratorin oder als Erzählerin dieses Traums fungiert, bis man dann halt ihre Leiche findet, die wiederum auch auf das Ende anspielt. Ich finde, der Albtraum gibt so ein bisschen vor. Man vergisst diese Härte irgendwie plötzlich, ne? Man ist dann wieder zurück im Funnyland und das ist das Studentenwohnheim und hier laufen so viele nackte Menschen rum und alles ist cool, bis dann wieder der Dings ausbricht. Ich finde, es wird gegen Ende auch wirklich sehr, sehr düster. Heute würde man, glaube ich, eine Triggerwarnung anbringen, weil man rechnet eigentlich auch wirklich nicht damit. Es ist nicht wirklich subtil. Ja. Es ist ein Horrorspiel. Es ist nicht so arcadisch wie der erste. Der erste ist spooky, ein bisschen arcadisch. Ne? Man hat ja selber Einfluss darauf. Man hat keinerlei Einfluss auf diese Geschichte. Und diese Geschichte ist auch runterziehend. Das stimmt schon. Ja.
Ja. Ja, und ich glaube, vielleicht hätte ich auch weniger Probleme damit, wenn ich den ersten Teil vorher nicht gespielt hätte und damit nicht so viel Spaß gehabt hätte. Weil ich glaube, ich habe, das ist so ein Ding, das jetzt, glaube ich, auch zum Teil, nicht nur, aber zum Teil an Erwartung scheitert ist, weil ich sehr, schon auch relativ hohe Erwartungen hatte. Und manche Sachen sind hier, glaube ich, auch zu Recht kritisierbar. Und andere sind, glaube ich, auch ein Stück weit einfach meine Enttäuschung. Dass ich irgendwie danach, weiß ich nicht, 3-4 Stunden schon bemerkt habe, okay, irgendwie finde ich es ein bisschen mühselig, irgendwie fühle ich es nicht so richtig. Auch immer mal Ecken, wo ich so ein bisschen hing und auch bemerkt habe, ja, ich habe jetzt nicht so die Motivation, selbst herauszufinden, wo ich hin muss. Ich schaue mal ins Walkthrough rein. Und das ist halt was, was ich beim ersten Teil gar nicht hatte. Und ich glaube, das hängt unter anderem mit solchen Sachen zusammen, dass da immer wieder Sachen drin sind, die ich irgendwie als deplatziert wahrgenommen habe und so ein bisschen übermotiviert und nicht dann trotzdem aber nicht gut gemacht. Also ganz viele Ideen gehabt, die aber dann nicht so gut umgesetzt wurden wie einfach das Simple aus dem ersten Teil. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, ist auch ein ganz großes Problem, einfach, dass ich enttäuscht bin.
Ich finde es immer bei der Horror ist sowas Widersprüchliches. Ne? Auf der einen Seite sind wir Menschen eigentlich so gebaut, dass wir unversehrt bleiben wollen. Wir wollen uns mit sowas nicht beschäftigen. Und im Horror suchen wir natürlich diese extreme Erfahrung aus dem einfachen Grund, weil wir uns in Sicherheit wiegen können auf dem Sofa. Ich verstehe aber auch vollkommen, wenn Leute sagen, dass sie sich mit sowas nicht beschäftigen wollen. Schrägstrich, ich verstehe es dann wiederum nicht, wenn sie dann anderen den Spaß an sowas absprechen. Ich finde, ich finde, dieser zweite nimmt dann irgendwie eine sehr merkwürdige, beziehungsweise was heißt eine merkwürdige, er nimmt eine sehr radikale Kurve. Und wenn ich Leuten empfehle, spreche ich nie von Obscure 2, sondern immer nur vom ersten. Und wie gesagt, wenn man den Epilog, wenn man noch möchte, wo das irgendwann mal hingeführt hätte, dann empfehle ich, dass man sich Obscure 2 auch angucken sollte. Das krankt halt auch daran, ähnlich wie Dead Space, dass das irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie auf eine einheitliche Formel zuläuft. Und ich fand schon, der erste war unangenehm, aber der hat so sein eigenes Ding gemacht. Und jetzt wurde dieses Unangenehme im zweiten irgendwie mit so einem amerikanischen Dingsplot kombiniert und dadurch kommt irgendwie sowas ganz Merkwürdiges zustande. Ich hätte es echt interessant gefunden, wie der dritte gewesen wäre. Ich hätte dir sagen können, ich hätte dir versprechen können, der dritte wäre wahrscheinlich schlechter, in Anführungszeichen, geworden. Mich hätten nichtsdestotrotz die kreativen Ideen davon interessiert. Wie gesagt, an demselben Problem leidet auch Dead Space. Aber dieses zu beobachten, wie diese Horrorpflanze wächst in alle Richtungen, das finde ich halt spannend. Und ja, ich kann dir voll und ganz zustimmen, ich würde Leuten auch eher zum ersten raten und den zweiten nur bei Interesse.
Ja, irgendwie ist merkwürdig, gut, steckt ja auch eigentlich im Titel, ne? Aber das merkwürdig trifft es, glaube ich, ganz gut. Es wirkt alles ein bisschen off und ich finde, der erste Teil wirkt einfach runder und schlüssiger in seinem Konzept. Also, und ja, der ist irgendwie auch hart, aber hier hat man dann ja auch noch Sachen, zum Beispiel, dass Corey sich am Ende einfach erschießt.
Ja, ja.
Und
ja,
das ist schon auch
radikal. Das ist super wirklich, radikal, dieses
wirklich
Spiel.
Wirklich radikal. Ja, ich glaube wirklich, da fehlt mir so ein bisschen die Leichtigkeit. Weil dafür ist es dann an anderen Ecken auch einfach wieder super albern. Also wir haben nicht ganz so viele coole One-Liner, aber ich habe einmal aus Versehen Stan eine über die Rübe gehauen als Shannon und dann hat er irgendwie sowas gesagt wie, ja, komm runter, du Krufti. das ist dann, passiert dann auch zwischendrin und dann musste ich wieder lachen und fand das total funny und dann, weiß ich nicht, gefühlt 2 Minuten später erschießt Corey sich, man denkt sich so, Entschuldigung. Ja, es ist alles ein bisschen off. Irgendwie. Ja.
Das ist, wie gesagt, ein Horrorspiel macht es in dem Moment richtig, wenn es mich halt verstört. Ich finde zum Beispiel, wenn ich das kurz einhacken kann, das Ende von Der Nebel, also der modernen Verfilmung, was für mich eines der verstörendsten Enden überhaupt ist, da würde ich technisch sagen, ja, du hast deinen Job als Horrorfilm vollkommen richtig gemacht. Das ist jetzt nichts, womit ich schlafen gehen kann. Ich lag noch das erste Mal, als ich Der Nebel zu Ende geschaut habe, musste ich 2 Stunden über dieses Ende nachdenken, bevor ich schlafen gehen konnte. Das empfehle ich euch nicht in der Arbeitswoche. Das solltet ihr eher am Wochenende gucken. Es erfüllt seinen Job aber definitiv. Und das kann ich diesem Spiel auch unterschreiben, dass es seinen Job definitiv erfüllt hat. Es bricht so mit den Erwartungen, die wir an Horrorfilme haben. Und im Gegensatz dazu, wenn ein Horrorfilm bzw. ein Horrorspiel immer exakt das macht, womit wir rechnen, dann wird seinen Job auch nicht erfüllen können. Deswegen finde ich es cool, dass es hier auch dass es unangenehm ist und gleichzeitig immer so ein bisschen sich durch Trash ausgleicht, weil wenn das Spiel endet, weil da sterben irgendwie alle Leute innerhalb von 5 Minuten und Amy, die schwanger ist, explodiert in einer riesigen Gaswolke und dann sind nur noch Stan und Shannon übrig und sagen, oh Gott, was ist das? Ja, ich weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall aufhalten. Und das ist für mich halt so die so eine richtig dämliche Parodie auf irgendwelche Actionfilme, die damit enden. Ja, wir werden es aufhalten müssen, bla bla bla. Und es gibt tatsächlich noch ein alternatives Ende, was es nicht reingeschafft hat. Das ist genauso dämlich oder vielleicht sogar noch schlimmer. Wenn ihr mich fragt, ja, kritisieren kann man alles, man kann viel loben daran. Letztendlich ist es wirklich, die Metacritic-Zahl ist nicht komplett aus den Haaren herbeigezogen. Ja. Ich finde nichtsdestotrotz, da ist ganz viel Horrorgold drin. Und es liegt für mich bei der Atmosphäre und bei den Story-Interpretationen. Andersrum beim Soundtrack. Der Soundtrack ist einfach fantastisch. Mhm. Von Olivier Duriviere, wieder mit Kinderchor. Und tatsächlich auch weiterentwickelt. Ne? Auch eine ganz andere Form. Man kann auch diesen Soundtrack nicht mit dem ersten vergleichen.
Ja, und das ist mir auch wieder sehr positiv aufgefallen. Und ich bin ja auch Verfechterin davon, dass ein guter Soundtrack zumindest ein Horrorspiel quasi retten kann. Ein guter Soundtrack ist meiner Meinung nach die halbe Miete für ein gutes Horrorspiel. Vor allem eben, wenn es ein Horrorspiel ist, was an ganz vielen anderen Ecken noch so ein bisschen rumkrepelt und nicht so ganz optimal gelungen ist. Dann kann man damit so viel rausholen. Und das fand ich hier auch wirklich wieder, ist mir positiv aufgefallen, wie auch schon im ersten Teil, wie das hier eingesetzt wurde. Hm. Ist wirklich ganz fantastisch und bringt dann halt eben zumindest da die Atmosphäre, die für mich nicht so ganz greifbar war, in einige Szenen, da wurde das wirklich dann super gut eingefangen durch den Soundtrack.
Man könnte sagen, im ersten hat wirklich alles miteinander harmoniert und im zweiten ist es so, dass der Soundtrack sehr, 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 sehr vieles rettet. Also würde man den rausnehmen und durch was anderes ersetzen, dann wäre dieses Spiel wirklich crap. Ich würde euch zumindest sagen, es gibt das Main-Menu-Theme, vor allem dieses Hauptmenü, das ist ganz toll, weil man da halt so eine Hand rumzucken sieht und dieser Soundtrack sehr melancholisch ist. Das Speicher-Theme ist ähnlich wie in Resident Evil sehr entgegenkommend, sehr beruhigend, vielleicht auch ein bisschen melancholisch, aber es bringt dich halt ganz gut runter. Das finde ich interessant, wie das hier auch ähnlich zu Resident Evil adaptiert wird. Alle Stücke, die die Endkämpfe behandeln, vor allem Walls of Death, Walzer des Todes, das empfehle ich euch auf YouTube anzuhören. Olivier Duriviere ist wirklich ein Genie, was das angeht. Das ist die Endmusik zu Jedediah, das ist sehr stark. Und vor allem, das ist für mich so das Highlight, das sind die Tracks mit den Kenny-Endkämpfen. Das ist Bad Behavior, das ist das auf dem Sportplatz, wo der Rock so richtig durchschlägt. Und das Theme, wenn man im Wasserwerk gegen ihn kämpft, das ist irgendwie so ein Bonus-Theme, was selten irgendwo auftaucht in den Listen. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, also Soundtrack kann man auch separat davon echt gut mal hören, finde ich.
Und wenn ihr nur den Soundtrack hört, habt ihr das Beste von Obscure 2 mitgenommen. Das sage ich jetzt mal so brutal ehrlich.
Ja, kann man, glaube ich, schon so sagen. Wie gesagt, ist, finde ich, auch die halbe Miete. Weil du gerade Speichern gesagt hast, ne? Das war auch geil, weil man speichert an den Blumen. Und dann fragt das Spiel ein, willst du in die Blume fassen? Und ich denke mir, nee, ich bin doch nicht blöd. Natürlich will ich das nicht. Also, ihr erzählt mir doch ja die ganze Zeit, das wird von den Blumen ausgelöst. Und dann bin ich wirklich so halbe, dreiviertel Stunde im Spiel drin, zum Glück noch nicht gestorben, und dachte mir so, sag mal, wo kann ich eigentlich speichern? Hab dann mal gegoogelt und als ich dann gelesen habe, in den scheiß Blumen, dachte ich mir so, okay, das passt aber irgendwie auch gar nicht zusammen. Irgendwie ist es cool, aber irgendwie denke ich mir auch so, also wenn ich halbwegs aufpasse, dann kommt doch nichts in mir eigentlich auf die Idee, diese Blumen anzufassen, oder? das ist dann halt auch wieder so, ja, irgendwie cool, aber irgendwie auch, wenn man da auch nur so eine halbe Sekunde drüber nachdenkt, zerfällt das in sich.
Das kann man nur irgendwie interpretatorisch retten und dann ist es, glaube ich, mein Director's Cut, mit dem man das irgendwie genießen kann. Das ist eine Szene, die ergibt auch überhaupt keinen Sinn, vor allem, weil du stehst halt immer, das ist vor allem lustig, wenn du in solchen, es gibt manchmal noch diese Sammelpunkte, wo man tatsächlich noch Charaktere durchtauschen kann. Das passiert sehr, sehr selten. Aber das Lustige ist, wenn an so einem Sammelpunkt, wo alle Charaktere stehen, es sich eine Blume befindet und man die Blume berührt, kippen alle, selbst die du nicht spielst, alle kippen um und dämmern im Schlaf weg. Und sobald du gespeichert hast, stehen auch alle wieder auf. Versuch mir das mal storytechnisch zu erklären, warum man jetzt über die Blumen speichert, zumal die haben das alle inhaliert. Kenny hat es am schlimmsten, weil er schon mal dieses Zeug hatte. Aber es wird auch nie irgendwie kommentiert, brauchen die jetzt ein Heilmittel? Was passiert eigentlich mit denen? Das ist irgendwann komplett weg. Und diese blöde Verbindung interessiert sich sowieso nur für Amy. Das geht dann auch wieder so in die Richtung, wir müssen diesen Scheiß irgendwie erhalten, obwohl wir nicht kontrollieren können. Alien lässt grüßen. Es ist super gut, dass es keinen dritten Teil gibt. Ich hätte ihn zu gern gesehen. Ich hätte euch aber, wie gesagt, sagen können, dass das Trash ist.
Aber vielleicht hätten sie auch daraus gelernt, was im ersten Teil gut gelaufen ist und im zweiten Teil nicht. Und hätten dann vielleicht den Bogen wieder bekommen. Also die Geschichte zeigt, das passiert selten. Dass dann mit steigendem Franchise der Bogen noch mal, dass man den noch mal kriegt, wenn es vorher schon etwas schlechter geworden ist. Aber Hoffnung hätte ich da gehabt. Aber ich denke mal, das können wir wirklich komplett vergessen, dann noch mal in irgendeiner Form ein Spiel von Obscure zu bekommen. Und ich glaube, wir können uns einfach dolle drüber freuen, dass wir diese beiden Spiele auch wirklich auf modernen Geräten spielen können, ohne 200 Euro für die PS2-Variante ausgeben zu müssen. Und selbst wenn man die Originalvariante kaufen möchte, ist die tatsächlich auch gar nicht mal so teuer wie andere Spiele. Und ich finde, alleine das macht es dann doch irgendwie zu einem empfehlenswerten Spiel für Leute, die einfach nicht die Möglichkeiten haben, Spiele aus dieser Ära zu spielen. Einfach aus ganz technischen Gründen. Und das finde ich halt einfach dann doch auch wieder cool, dass ich mir denke, naja, dann eigentlich für 8 Euro kann man es doch auch mal machen. Tut dann doch eigentlich auch nicht weh.
Es sind halt Stärken darin, die ihr in aktuellen Horrorspielen nicht erleben wird, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, es gab mal in unserer Gaming-Lore ein Golden Age, wo ganz, ganz viele Videospiele es gab. Da waren Videospiele noch günstig, da konnte man sich noch ausprobieren und dann sind Spiele immer teurer geworden und dann haben nur noch die Stärksten überlebt, weshalb es manchmal diesen lustigen, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder es ist irgendwie sehr, ich hatte diesen Moment mal, dass tatsächlich ich im PlayStation Store auf die Kategorie Horror geklickt habe oder es mir angeboten worden ist, ne, guck dir hier mal bitte Horrorspiele an und es waren wirklich nur Resident Evil Teile und das ist, finde ich, schon ein bisschen traurig und ich finde gerade auch zum Beispiel Resident Evil irgendwie auch nur eine Parodie auf Horrorspiele wirkt, weil es ist leicht trashig, es ist sehr unterhaltsam, aber es ist sehr schade, wenn sich dann alle Horrorspiele irgendwie an Resident Evil orientieren müssen, um zu überleben. Ich bin immer froh dafür, wenn es auch was anderes gibt. Man muss zu Obscure 2 sagen, das hattest du schon gesagt, ne? Es ist 2007, 2008 erschienen, je nachdem, ne, von welchem Kontinent man jetzt ausgeht. Im Vergleich, 2005 kam schon Resident Evil 4 raus. Das war ein unglaubliches Spiel. Ja. 2009, also ein Jahr später Resident Evil 5, Obscure 2 war schon unglaublich spät dran. Wir reden von Qualitätsstandard im Jahr 2007, der war schon drunter. Also, ja. dass es dieses Fossil überhaupt in diese Zeit geschafft hat, ist schon ein Wunder. Deswegen, ja. Je nachdem, zu welchen Leuten gehört ihr, gerade Horrorspielende sind immer bestens bedient, auch auf Indie-Spiele zu gucken und auch bestens bedient, mal in das Golden Age zurückzureisen. Und dafür muss ich Obscure 2 halt danken, auch wenn ich das bestimmt in diesem Podcast schon 36 Mal gesagt habe. Ich liebe es für seine Stärken. Ich sag nichtsdestotrotz klar, Resident Evil ist unterhaltsamer. Ich bin aber dann auch tatsächlich dankbar, auch mal zu sehen, wenn Resident Evil selber wieder mal mehr ein Horrorspiel sein möchte, wie in Resident Evil 7, sich dann alle Leute beschweren, dass das doch ein bisschen zu unheimlich ist. Und dann Resident Evil 8 dann wieder sehr gemächlicher, unterhaltsamer ist, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Puppenpart, der dann doch wieder sehr unheimlich war. Wenn ihr guten Horror sucht, geht in die Vergangenheit.
Ja, also oder halt wirklich eher so in den Indie-Bereich, da gibt es dann ja doch auch
oder in den Indie-Bereich.
Aber ja, so im das, was jetzt so an wirklich großen Spielen rauskommt, ist dann ja doch auch irgendwie eher Franchise-Kram, wie das ja dann leider oft so ist, ne? auch ja im Horrorbereich, auch bei den Filmen, dass dann eher, also ja, natürlich, ich bin nicht der Mensch, der sagt, es kommen keine guten Horrorfilme mehr raus, weil das einfach eine Lüge ist. Aber die Filme, die dann halt irgendwie super lange im Kino laufen und auch in den Provinzkinos, sind dann doch auch halt einfach eher die Franchise-Filme. Und wenn man dann in einer großen Stadt wohnt, vielleicht ein Arthouse-Kino hat oder so, kriegt man auch nochmal andere Horrorfilme zu sehen. Ansonsten sieht es da ja auch eher düster aus, ne? Aber zum Thema, was da ansonsten in der Zeit so rauskam, das habe ich halt auch gedacht, das Spiel sieht krass altbacken aus. Wenn mir das jemand gezeigt hätte, wäre ich niemals darauf gekommen, dass es von 2007 ist. Da muss man es, glaube ich, gar nicht mit so einem hochkarätigen Spiel wie Resident Evil 4 vergleichen, obwohl das ja wirklich 3 Jahre vorher war. Aber ich habe zum Beispiel auch an Haunting Ground gedacht, wie klasse das aussieht. Und das kam ja 2006, glaube ich, raus, 2005. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht das auch schon so viel besser aus. Und da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Spiel einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen ist, dass die Tage eigentlich schon gezählt waren von diesem Spiel, als das erschienen ist. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie vielleicht noch ein Stück weit Erinnerungen dran hast. Ich nicht. Ich bin einfach zu jung und habe es jetzt ja auch erst für mich entdeckt. Aber das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass es damals eigentlich schon aus der Zeit gefallen war.
Es war tatsächlich komplett aus der Zeit gefallen. Ich mache ein kleines anderes Beispiel auf. Concord ist dieses Jahr erschienen. Das ist kein Horrorspiel, aber das ist ein, das ist so ein Service-Shooter-Spiel. Und das befand sich halt 8 Jahre in Entwicklung. Es befand sich 8 Jahre lang in Entwicklung. Es war eine Entwicklungshölle. Es war eine Woche online, bevor es abgeschaltet worden ist. Da hat Sony den Stecker gezogen. Und alles ist jetzt geschlossen. Man muss sich halt vorstellen, 2016 hat die Entwicklung angefangen. Da war 2017 Fortnite gerade sehr stark. Wäre Concord vielleicht 3 Jahre später erschienen, meinetwegen 2019, dann hätte das mitmischen können. Für solche Fun-Service-Shooter ist es im Jahr 2024 viel zu spät. Das hätte man von vornherein schon wissen müssen. Aber es ist für solche Studios dann nicht mehr möglich abzubrechen, weil schon so viel Geld reingeflossen ist. Auch selbst wenn die wissen, dass es nicht funktionieren wird, die müssen diesen Weg bis zum Ende gehen und dann halt diese Endgültigkeit erleben, weil alles andere geht halt nicht. Und das Gleiche denke ich mir halt bei Obscure 2, The Aftermath, die haben bestimmt coole Ideen. Ne? Teil 1 wiederum passt zu seiner Zeit, finde ich. Ist auch wieder ein bisschen spät, aber die Grafik, das passt doch alles.
Das geht
Obscure
noch,
2
ja.
ist, nee, genau. Aber Obscure 2 ist modernisiert worden, aber auch nicht ausreichend. Das ist einfach, wie gesagt, ein Fossil in der modernen Zeit. Ich bin dankbar dafür, dass das existiert. Das hätte gar nicht existieren können und dürfen. Also es wundert einen überhaupt nicht, dass ja. es da keinen dritten Teil gibt.
Ja, leider ist es so. Das stimmt. Und tatsächlich nachdem, ich bin ja irgendwie ein Teil von mir möchte den schon haben, den dritten Teil. Und gleichzeitig denke ich mir auch so, naja, wir können ja auch einfach den ersten Teil weiterspielen. Und da bin ich mir auch sicher, dass ich den tatsächlich noch mehrfach auch spielen werde. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ist mir jetzt bei Obscure 2 einfach so der ganz subjektive Spaß gefehlt hat an einigen Ecken und ich so viel mehr Spaß mit dem ersten Teil hatte, dass ich tatsächlich irgendwie bezweifle, dass ich innerhalb der nächsten 10 Jahre nochmal Obscure 2 spielen werde, weil da der erste Teil, glaube ich, immer der ist, den ich bevorzugen werde, weil ich einfach mehr Spaß damit hatte.
Ja, wie gesagt, ich empfehle allen Leuten Obscure 1. Ist es jetzt meine besondere eigene besondere Geschichte, dass ich Obscure 2 zum ersten Mal halt um 3 Uhr morgens auf einem Geburtstag gesehen habe. Vielleicht, ne, wäre ich da schon mit Resident Evil dran gewesen, hätte ich diese Perspektive für Obscure 2 nicht bekommen. Aber ich glaube, ich habe die eine Fanperspektive bekommen, wie ich diesen Teil schätzen kann. Und die ist tatsächlich auch unzerstörbar gegenüber jeglichem berechtigter Kritik daran.
Du, ich finde das vollkommen fair. Ich habe das vor allem auch so im Filmbereich. Da finde ich auch eigentlich relativ irrational Filme gut, die eigentlich komplett bescheuert und nicht gut sind. Also ich habe jetzt erst wieder Hautnah geschaut. Das ist so ein Beziehungsdrama, so ein bisschen wie so ein Theaterstück aufgebaut. Eigentlich stört mich alles daran. Und trotzdem heule ich am Ende immer wieder, weil mich das so mitnimmt. Und ich weiß überhaupt nicht, warum, weil eigentlich finde ich den Film total bescheuert. Aber ich mag den auch total gern. Und irgendwie ist es so ein Komfortfilm von mir. Und eigentlich, ich könnte nicht erklären, warum. Ich kann nicht erklären, warum. Es ist einfach so, irgendwie habe ich den das erste Mal zu einer Zeit in meinem Leben geguckt, wo der genau meine Stimmung gepackt hat. Und das ist einfach so geblieben. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und das macht es ja dann auch irgendwie zu einer menschlichen Erfahrung, weil irgendwie komplett ohne Leben und Spaß so ein Spiel durchzuziehen, um es gespielt zu haben, was will man damit anfangen? Also dann lieber irgendwie was spielen, was vielleicht objektiv betrachtet nicht so gut ist, wo man aber selbst total viel Spaß mit hat, als durch irgendein hochkarätiges Spiel durchzueiern, 100 Stunden, was einem irgendwie emotional wirklich gar nichts gibt.
Ich bin persönlich kein Freund von Wertungen, weil wenn du nämlich jetzt sagen wir mal eine 80 oder 90 gibst, da fehlt komplett diese subjektive Note, weil selbst wenn ein Spiel eine 90er-Wertung hat, heißt das nicht, dass es für dich eine 90er-Wertung ist. Deswegen ist es im Test unglaublich wichtig zu sagen, ne, es passt zu Leuten, die X suchen, aber es passt nicht zu Leuten, die Y suchen. Und da ist es, ich bin immer für Spiele dankbar, die mir eine individuelle neue Erfahrung geben, als dass ich 8-mal dasselbe Spiel spiele. Und das ist halt hier bei der Fall, wenn wir gerade schon bei Guilty Pleasures sind, In Time mit Justin Timberlake. Ich weiß objektiv, dass das ein furchtbarer Film ist, aber gleichzeitig finde ich diesen Film vom Look her, von den, die haben bestimmt 365 Arten, wie die Zeitwortwitze verwenden. Da steckt trotzdem irgendwie so viel Liebe in diesem Film und er ist gleichzeitig so super schlecht. Und daran merke ich bin ein Individuum.
Ja, genau, ja. Und ich finde, das ist halt auch am Ende des Tages wichtig. Und ich habe das jetzt offensichtlich nicht zur richtigen Zeit gespielt. Gut, ist so. Hat mir jetzt nicht komplett fürchterlich gefallen. Also jetzt meine, wenn ich das auf einer Skala von 1 bis 5 einstufen würde, wäre ich bei einer 3. Ganz subjektiv. Es gibt Dinge, die mir gefallen haben, Dinge, die mir nicht gefallen haben. Ich finde, für mich persönlich ist so alles unter 3 schon eher schlecht. Schon auch eher hatte ich jetzt nicht so viel Spaß mit. Und hier ist so, ja, wirklich die goldene Mitte. Kann man machen, aber ich hätte es genauso gut lassen können. Es war keine Zeitverschwendung. Ich habe mich an manchen Stellen gefreut. Ich habe mich an manchen Stellen gegruselt. Ich habe mich an einigen Stellen sehr geärgert. Und damit hält es sich, finde ich, wirklich auch einfach gut die Balance für mich. Ja.
Hast ich du kann denn jetzt keine, ja. Du willst wahrscheinlich fragen, ob ich auch eine Zahlenwertung für Obscure 2 habe?
Nein, das wollte ich dich dieses Mal nicht fragen. Dieses Mal werde ich dich nicht dazu zwingen.
Ich glaube, ne, ich sag's nur kurz, also ich würde dem Ganzen keine Sternewertung geben, was ich jetzt auch nicht tue, aber ihr werdet durch die letzten Minuten, die ihr zugehört habt, zumindest verstehen, wie man Gefallen daran finden kann, mit welcher Perspektive, die man aber nicht natürlich gratis geliefert bekommt, wenn man dieses Spiel kauft. Deswegen, ich bin immer ein ganz großer Freund von persönlichen Empfehlungen, auch mit einer Geschichte dahinter, und vielleicht passt das ja auch zu einem diese individuelle Erfahrung, oder sie passt vielleicht nicht. Nee, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich bin immer nur trotzdem, ich fühle mich manchmal gamingtechnisch mehr wie so ein Indiana Jones, dass ich mich aktuell immer weniger mit aktuellen Releases befassen möchte und mehr so in die Vergangenheit gehe, denn es ist unglaublich viele Spiele und wir leben einfach viel zu kurz, um alles gesehen zu haben. Und wenn ich das jetzt als Schatz bezeichne, mit Fußnote, warum ich das als Schatz bezeichne, bin ich immer noch sehr gespannt darauf, auch noch weitere Horrorwerke zu sehen. Vielleicht auch sogar mit einer individuellen Erfahrung, was mir wichtiger ist, als wenn man beispielsweise so ein Spiel mit einer Dreierwertung versehen hätte und vielleicht dann eine Erfahrung verpasst hätte. Deswegen, ich suche immer nach diesen individuellen Bewertungsgeschichten. Und ich hoffe, es gibt noch andere coole Horrorspiele aus dieser Zeit, selbst wenn sie gegen Resident Evil verloren haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube tatsächlich, was zu der Erfahrung beitragen könnte, ist es nicht alleine zu spielen. Ich glaube, das hätte vielleicht auch einiges geändert. Wenn man mit wem anders nebenbei gequatscht hätte, gespielt hätte, bisschen gelacht hätte, bisschen Späßchen gemacht. Ich glaube, dann wäre das auch noch mal ein bisschen besser gewesen. Vor allem, weil es halt eben die Option gibt, ne? Also ich glaube, das würde ich, ohne es selbst gemacht zu haben, empfehlen, weil ich mir vorstellen kann, dass das wirklich einem einen Mehrwert bieten kann.
Drei Tipps von mir zum Schluss. Erstens, diesen Podcast hören, dann habt ihr die Perspektive für Obscure 2. Darüber hinaus, hört euch bitte den Soundtrack an. Und wenn ihr richtig mutig seid, dann spielt es, aber wie schon Theresa sagte, mit jemand anders. Spielt es nicht mit dem NPC. Und wenn ihr es mit dem NPC macht, gebt ihm nur eine Schlagwaffe, nehmt ihm jede Munition weg und auch nur den Elektroschocker. Und dann ist dieser Mensch am besten ausgestattet für den Horroralbtraum.
Genau, so sieht's aus. Das sind ein paar schöne Schlussworte, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Was gibt's als nächstes hier bei Alt F4? Ich und meine Planung, keine Ahnung. Wahrscheinlich das Resident Evil HD Remaster ist in der Pipeline. Vielleicht Cry of Fear steht auch so im Raum aktuell. Auf jeden Fall ein paar Sachen geplant, auf die ihr euch freuen könnt. Was hier wie, wann, in welcher Reihenfolge rauskommt, Das weiß nicht mal ich, das werden wir sehen. Aber das seid ihr ja mittlerweile gewöhnt, ist das so ein bisschen. Wenn es kommt, dann kommt es, ne? Dann können wir uns alle drüber freuen. Ja, das ist die Devise und dann wünsche ich allen Zuhörenden da draußen noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode. Schaut bei Michael auf dem YouTube-Kanal rein und dann hören wir uns bald. Bis dann. Tschüss.
Ciao, Leute.